Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Heute befassen wir uns mit TLC, das vor ein paar Stunden vorbeigegangen ist. Mein Name ist nicht Olaf Bleich, ich heiße David Kloß, bin Portalleiter von MannTV und hoste heute ausnahmsweise diese Sendung, weil der gute Olaf sich in Launen macht und auf dem Weg nach Kanada ist. Ich bin natürlich nicht alleine. Zu Gast habe ich dann unseren Kollegen Kai, der eigentlich das Wort AIDS als Adjektiv benutzt und eigentlich auch der größte The Rock-Fan im Kader bei uns ist. Hallo Kai.
Halt's Maul. Hallo.
Und auf der anderen Seite ist dabei noch der Flo, der Mann, der im MMA-Ring auf jeden Fall mehr drauf hat als CM Punk. Hi Flo.
Hallo, das ist aber jetzt eine steile These, aber vielen Dank, hi.
Ja, Moment, du machst doch MMA. Ja, auf jeden Fall, es ist gerade Montag und wir sind zusammengekommen, übermüdet, schläfrig.
Total.
Und möchten den SmackDown Pay-Per-View TLC besprechen. Ja, fangen wir doch mal direkt an. Kick-Off-Show.
Es gab eine Kick-Off-Show?
Es gab eine Kick-Off-Show, es gab ein 10-Man-Tag-Team-Match.
Oh Gott.
Hat okay, es jemand von euch gesehen? Sagen wir es mal so rum.
Da bin ich eingeschlafen.
Okay, da bist du. Kai, bist du eingeschlafen?
Ich wusste nicht mal, dass es eine Kick-Off-Show gab.
Sehr gut, dann.
Wir
sind top vorbereitet. Ich bin der Einzige, der das extra gesehen hat. Fassen wir es zusammen. Man hat nichts verpasst. War 0-15. Danke.
Wer hat überhaupt gekämpft? Also, jetzt mal ernsthaft. Also.
Es waren die Hype Boys, American Alpha und Apollo Crews auf der einen Seite. Auf der anderen Seite The Ward Villains, The Ascension und Kurt Hawkins auf der anderen Seite. Es war ein 12-Minuten-Match. Man muss dazu sagen, es war das einzige Match in der Kickoff-Show. Und ja, aber es war halt ein Kickoff-Show-Match. Es gab halt ein, zwei Situationen, die lustig waren. In einem Segment war das halt so, dass alle die Gegner immer nacheinander rausgeworfen haben. Also einer kam in den Ring, der warf jemanden raus, dann der nächste, der warf denjenigen raus und so weiter. War Unterhaltung. Es ging sehr lange. Es ging bis knapp vor Beginn der richtigen Show.
Aber tatsächlich waren es nur 12 Minuten im Endeffekt.
Ja, es ist spät gestartet, aber es war halt auf jeden Fall länger, als es die meisten Kickoff-Matches sind. Aber es war halt 0-15. Es fehlte da halt alles und die Crowd ging halt auch nicht wirklich mit. Wobei, das zieht sich ja eh durch den Pay-Per-View. Aber
das ist halt durch die letzten Wochen, ey. Das ist ja schon, seit Wochen ist es ja so.
Ja, definitiv. Das hatten wir jetzt auch generell in jedem Podcast, glaube ich, dass wir immer das Publikum gesprochen haben.
Ja, außer bei NXT, das war mega geil.
Aber wenn wir jetzt eh schon bei der Kickoff sind und beim Hauptproblem des TLC Pay-Per-Views vielleicht, was uns aufgefallen ist, was wir schon im Chat besprochen hatten, weiß nicht, ob das den Hörern aufgefallen ist, die WWE scheint neue Kamerawinkel zu verwenden. Und meine persönliche Einschätzung ist halt, dass das ausschließlich bei SmackDown Pay-Per-Views der Fall ist. Das fiel mir halt damals auf, zum Beispiel bei AJ Styles gegen John Cena, wo halt die Kameras mittlerweile sehr nah dran sind und es gibt keine zentrierte Kamera mehr, die den ganzen Ring zeigt. Sondern generell gibt es, ja, es gibt vor allen Dingen sehr schnelle Schnitte und die Kameras sind jetzt halt leider so nah dran, dass du dauernd hörst, wie die callen. Also wie die halt den Partner zurufen, von wegen, mach das, oder den Namen rufen, von wegen, hey, ich komme jetzt.
Das ist mir gestern tatsächlich extrem im Main Event dann aufgefallen, als Ambrose dann von der Leiter gesprungen ist, da hat man den Hälften von dem Sprung nicht mehr gesehen, weil der ganze Oberkörper mit Kopf irgendwie eingefangen wurde und kurz bevor er abgesprungen ist, hat dann die Kamera damit angefangen, sich irgendwie rauszuzoomen. Das fand ich ein bisschen nervig tatsächlich.
Ja gut, das machen die ja, also halt bei diesen Leiter-Matches machen die das ja auch immer, damit jetzt der Zuschauer jetzt vor dem Bildschirm nicht sieht, dass gerade einer reinrennt oder sowas nochmal. Also ein bisschen so Spannung zu halten.
Das war noch bevor da überhaupt irgendwas passiert ist.
Ach so, okay.
Das hat mich super genervt tatsächlich, weil ey komm, ich will sehen, wie der da runterspringt. Stell dir mal vor, wenn die Nahaufnahme gemacht hätten von Shane, wenn er vom Käfig runterspringt, das ist doch voll nervig.
Generell muss ich sagen, gerade bei Leiter-Matches war es ja immer so, dass WWE sehr oft Kamerawinkel hatten, wo man halt den ganzen Ring sah, gerade für die Bumps, also die Spots im Match, damit die halt mehr Impact hatten. Jetzt war es zum Beispiel so, auch beim Finish mancher Matches, dass halt die Kamera extrem nah war und auch teilweise schräg, wodurch man halt die Tiefe auch nicht abschätzen konnte. Generell, wie ist denn euer Eindruck? Zieht sich das eigentlich durch Raw und SmackDown oder stimmt mein Eindruck, dass es nur bei SmackDown ist und findet ihr diese Neuerung besser oder schlechter als das andere? Fangen wir mal bei Kai an.
Genau, also mir ist bei SmackDown mega aufgefallen, aber also ich habe nicht so darüber geredet, das ist so ein bisschen so wie mit Rhino's Bart. Du siehst, irgendwie ist was anders. Was mir auch erst jetzt aufgefallen ist, so nach 2 Wochen, dass er sich sein Bart rasiert hat. Ich dachte mal, ey, das sieht irgendwie komisch aus, aber irgendwie weiß ich nicht. Und das ist jetzt bei diesen Kamerawinkeln auch so. Also, weil der mir am häufigsten auffällt, ist dieses, wenn du jetzt den Ring siehst aus dieser normalen Kamerasicht, weißt du, dieses, also wir kennen alle halt diese zentrierte Kamerasicht, ganz normal. Und dann ist die Kamera immer so an einem vorderen rechten Ringpost und so ein bisschen vorgezogen. Und dann filmt die immer so schräg drauf. Und ich finde, das ist so scheiße, weil ich will einfach, oder ich bin einfach daran gewöhnt, den ganzen Ring zu sehen. Und das ist komplett schrecklich, finde ich. Also gefällt mir gar nicht.
Also gar nicht.
Bitte aufhören, du, bitte aufhören.
Moment, also, schauen, vielleicht sagt der Flo, das ist super.
Mir ist es tatsächlich erst heute das erste Mal negativ aufgefallen, muss ich ehrlich tatsächlich sagen, weil wir zum Beispiel, ich gucke ja mittlerweile wieder SmackDown jede Woche und Raw halt auch so nebenher und zum Beispiel die Raw-Smackdown-Sendung von vor 2 Wochen, die fand ich ist bisher die beste Sendung gewesen im ganzen Jahr und da hat es mich irgendwie gar nicht gestört. Aber jetzt, wo ihr das so sagt, werde ich halt einfach mal drauf achten, weil ich werde halt heute Nacht nochmal gucken und morgen auch nochmal die 2 Shows, wie sich das Ganze verhält, weil ich bin absolut kein Fan davon, wenn nur ein Teil von dem Ring eingefangen wird. Aber wie gesagt, mir ist es halt bisher noch nicht störend aufgefallen. Aber außer halt jetzt im Pay-Per-View. Und das war halt echt mega ätzend teilweise.
Ja, also ich fand es persönlich sehr nervig. Allein schon die Tatsache, dass während zum Beispiel eines Holds oder einen einzigen Moves es 3 Schnitte gibt. Also die Schnitte kamen halt immer wieder, auch teilweise, wenn gar nichts passiert ist. Und der Nebeneffekt noch für mich war einfach, dass ich mich bei keinem Match richtig drauf einlassen konnte, weil dadurch, dass die Kamera so nah ist, siehst du halt genau, dass sie nicht treffen. Und auch bei manchen Matches, nachher kommen wir zu einem, wo das extrem war, siehst du halt, wenn ein Move total daneben geht. Bei einer Kamera, die weiter weg wäre, da siehst du dann in der Slow-Motion, in der Wiederholung, da denkst du, ah, der hat den voll getroffen. Aber durch diese nahen Kameras siehst du einfach zu sehr, dass das halt fake ist. Und ich finde, das ist halt auch nicht gut für die Wrestler, weil die haben dann halt das Problem, die müssen eigentlich viel leiser callen, was halt eigentlich nicht gut ist, weil das ist halt wichtig im Match. Die müssen bei den Moves ganz genau darauf achten, dass die ja, fast den berühren oder fast richtig treffen. Also ich weiß nicht, warum die WWE das macht. Ich denke mal, sie probieren gerade rum, genauso wie die halt oft jetzt momentan ins Publikum schneiden, beziehungsweise immer Einzelpersonen zeigen als Reaktion. Aber der neue Trend ist halt sehr nervig, gerade dieses Schräge. Ich warte immer die ganze Zeit darauf, wenn das Match anfängt, so, okay, jetzt schalt mal bitte kurz auf die mittlere Kamera. Ich möchte jetzt einmal kurz das Ringgeschehen von der Mitte aussehen.
Genau. Ja. Aber man muss ja grundsätzlich dazu sagen, dass Wrestling ein Entertainment-Format ist, das ja eigentlich speziell für den Fernsehen zugeschnitten ist. Du hast sogar als Fernsehzuschauer kriegst du mehr mit als jemand, der in der Halle steht. Das ist tatsächlich faktisch so. Und das ist mir bei einem Kampf von Dolph Ziggler mal aufgefallen, dass er teilweise irgendwelche Sprünge oder halt Dropkicks irgendwie nicht richtig getroffen hat, aber durch den Schnitt und durch die Kameraführung noch vor der experimentellen, hast du das so gut bearbeiten können, dass es trotzdem noch so aussah, als ob er was getroffen hat. Und das ist jetzt halt momentan relativ weniger der Fall gewesen, zum Beispiel, weil halt durch die relativ nahe Kameraperspektive hast du es halt einfach mal gesehen, weil die einfach zu spät geschnitten haben. Ja. Und das ist echt ein bisschen so, das nimmt halt so ein bisschen diesen Kampfeffekt, der ja eigentlich gar nicht da ist, komplett raus und
der nimmt auch ein bisschen, als Zuschauer hast du ja auch eine gewisse räumliche Ordnung. Wenn du halt eine Kamera gewohnt bist, die gerade ist, dann weißt du ja auch, wenn du zum Beispiel Leiter ist, okay, das ist jetzt so und so viel Meter hoch und das ist so und so viel Meter weit entfernt, der Tisch, der jetzt neben dem Ring steht. Mhm. Und jetzt halt bei TLC fiel es halt auf, weil halt viele Moves auch nach außen waren, konntest du gar nicht mehr diese Entfernung abschätzen. Oder wenn die Leiter umgekippt ist, von wegen, kommt die jetzt überhaupt ans Seil ran oder nicht? Und dann plötzlich springt der ab, von wegen, ach shit, der war ja schon am Seil.
Mhm, genau. Und fliegt dann halt in den Tisch rein, die da, weiß was ich, wann aufgebaut worden sind. Ja.
Aber generell auch diese Leiterspots, die leben doch eigentlich davon, dass man so richtig weit rauszoomt. So ja. Nach dem Motto, wir müssen so weit rauszoomen, damit wir überhaupt das ganze Geschehen in einem Bild haben. Das war jetzt auch beides Mal, wo Dean einmal auf dieser riesigen Leiter war und dann wurde er durch den Tisch gesprungen ist. Das war beides Mal nicht so cool, weil das erst fast so ein Close-Up war und danach wurde er es rausgezoomt. Das fand ich nicht so geil. Zum Beispiel
denk an Jeff Hardy.
Wollte ich gerade sagen, diese Jeff Hardy Swantonbomb bei TLC gegen bei SummerSlam gegen CM Punk. Wo er komplett rausgezoomt wurde oder sowas.
Du zoomst ja raus, um dann diese Höhe zu zeigen. Dann steht er allein und das hat dann auch noch den Zusatzeffekt mit dem Publikum. Wobei, das könnte zum Beispiel ein Grund sein, warum die es machen. Weil das Publikum ja in den letzten Monaten wirklich mit den Ärschen auf den Händen sitzt. Und dadurch halt vermieden wird, dass der Zuschauer halt sieht, wie wenig in der Halle los ist.
Ja, oder auch, dass du siehst, dass die Halle nicht voll ist. Weiß, war TLC, glaube ich, nicht ausverkauft.
Vielleicht liegt es auch an der Karte, was ausverkauft angeht, da können wir auch nämlich gleich zum ersten richtigen Match springen.
Das ich tatsächlich sehr gut fand, auch wenn es...
Aber erstaunlich kurz.
Moment, mega kurz. Kann ich erstmal anmerken, wer es war, sonst können die Hörer, was für erstes Match war das. Das erste Match war nämlich ein Tag-Team-Match um den SmackDown Tag-Team-Title zwischen der Wyatt Family, bestehend aus Bray Wyatt und Randy Orton, wobei Luke Harper am Ring war, gegen Heath Slater und Rhino. Und wie fandest du das Match als erstes jetzt, Flo?
Ich fand's tatsächlich extrem gut. Es war halt super kurzweilig, das war's halt eigentlich. Es ging im Endeffekt 6 Minuten, oder beziehungsweise 5 Minuten 58. Und es hatte eigentlich alles Mögliche drin gehabt. Slater wurde natürlich mal wieder so als ein bisschen Underdog dargestellt, bis er sich halt mit Rhino eingetaggt hat, der halt einfach die ganzen Leute auseinandergenommen hat, auseinandergenommen hatte. Und man muss ja zurückgehen. Also wenn man sich die Wyatt-Family anguckt, die hat sich ja durch Randy Orton extrem verstärkt, finde ich. Auch wenn er kein Bart hat, finde ich, passt eigentlich da ganz gut rein. Und er hat ja immer noch bisher so diese Tension gehabt mit Luke Harper. Also die zwei konnten sich anscheinend nicht so ganz gut riechen, weil Harper wahrscheinlich das Gefühl hatte, dass Randy Orton ihm so den Spot klaut. Und in dem Fall war es jetzt so, dass das Heath Slater tatsächlich getaggt hat mit Rhino dann halt angefangen hat, Randy Orton, Bray Wyatt auseinanderzunehmen und dann halt bevor aber Orton den letzten Bump, oder beziehungsweise Gore heißt der, glaube ich, der Spear von Rhino,
ja, wenn
ich
mich nicht irre.
Genau, bevor Orton dann halt so außerhalb des Rings den Gore kassiert, hat Luke Harper Orton aus dem Weg geschuckt und sozusagen selbst den Bump für ihn zu nehmen. Und da hat sich das Ganze wieder in den Ring verlagert und dann konnte Orton, glaube ich, tatsächlich
der war schon eingetaggt.
Er hat schon getaggt und der hat dann den RKO gezeigt und konnte dann pinnen.
Genau, konnte Rhino ein RKO verpassen, hat dann gepinnt und das war halt innerhalb von 6 Minuten ist der Titel gewechselt worden. Das fand ich eigentlich tatsächlich ein ziemlich cooles Match, auch wenn es so kurz war. Und ich hätte es nicht gedacht. Ich muss sagen, das ist der Titel, wo ich gedacht habe, nee, der wechselt nicht. Also wobei zumindest jetzt noch nicht.
Die Frage halt auch da ist, wenn ein Titel schon wechselt, ist dann nicht 6 Minuten zu wenig? Ich meine, was meinst du, Kai? Ich finde halt, ein Titelmatch sollte, wenn schon der Titel wechselt, irgendwie eine gewisse Priorität erhalten oder Wichtigkeit und das auch in der Zeit spürbar.
Ja gut, du kannst ja auch genauso gut sagen, boah, hier, Bray Wyatt und Randy Orton haben ja krass dominiert und irgendwie auseinandergenommen. Aber ich finde so 10 Minuten hätte das Match jetzt schon gehen können.
Auf jeden Fall.
Aber, ich finde das immer schwierig so mit der Zeit, weil das ist halt wie bei so einem guten Film. Entweder der geht zu lang oder dann sagst du so, wenn das Match eigentlich zu kurz ist, kann man ja auch sagen, das war ein gutes Match. Also, weil du hättest gerne mehr davon sehen wollen. Jetzt nicht so wie Goldberg oder Lesnar. Aber, ich fand's okay. Ich bin sowieso jetzt nicht mehr so der krasse Fan von Tag-Team-Matches. Und Bray Wyatt und Randy Orton finde ich irgendwie so eine komische Kombi, gerade weil jetzt Wyatt so seinen allerersten WWE-Titel bekommen hat, nach gefühlt 120 Jahren. Abwarten.
Apropos, was denkt ihr denn, wo führt denn jetzt die Reise hin für die beiden Teams?
Puh, also wird die Wyatt...
Rematch.
Ja, das sowieso...
Das ist klar, aber ist das jetzt halt wirklich geplant, dass man die Wyatts so pusht, um richtig große Tech-Teams draus zu machen, oder wird es gar im Rematch dann halt wieder einen Titelwechsel geben? Was meint ihr?
Ich glaube, dass erstmal Bray und Randy den Titel ein bisschen halten, aber dass es früher oder später auf jeden Fall zum Split kommen wird.
Meinst du so wie... Ja, es wurde ja angedeutet im Finish, man muss dazu sagen, wer es noch nicht gesehen hat, Spoiler-Alarm. Am Ende war es halt so, dass alle drei im Ring waren, also Luke Harper, Randy Orton und Bray Wyatt. Und Bray Wyatt hat halt seinen Titel als erstes Luke Harper über die Schulter gelegt. Orton gab es halt erstmal einen Staredown mit Luke Harper, hat ein bisschen gezögert und dann auch nach einer Zeit dann den Titel auch auf seine Schulter gelegt. Also da merkt man schon, da kriselt es ein bisschen.
Ja, wobei, das
ist doch geil.
Das könnte man aber auch so auslegen, dass das dann halt so diese zwar Misstrauen vorhanden ist, aber das halt auch so ein bisschen Respekt. Ja, okay, du hast den Bump für mich genommen, das passt jetzt schon so ein bisschen. Ich kann dich zwar nicht leiden, aber hey, Respekt. So, weil davor haben sie sich ja gar nicht irgendwie angeguckt, richtig. Und jetzt hat er ihm auch den Titel um die Schulter gelegt. Das ist so klar, nach zögerlicher Haltung gibt er ihm dann den Gürtel und denkt halt so, ja, okay, gut, hast du verdient. So, das kann ich mir auch vorstellen, dass es in die Richtung geht. Also das kannst du, finde ich, aktuell in beide Richtungen auslegen. Weil davor, vor TLC, hätte ich gesagt, okay, dass Harper irgendwie dann Orton tatsächlich hintergeht oder sowas. Aber jetzt finde ich das ein bisschen schwerer zu begründen tatsächlich.
Was ich mir persönlich wünschen würde, bin ich immer ehrlich, ich wünschte mir, dass Randy Orton ein anderes In-Ring-Outfit hat. Weil ich
finde,
das ist, also mit seiner Kapuzenjacke, das passt sehr gut, aber ich finde bei den Wyatts, er müsste eine Jeans oder sonst was tragen, weil er hat halt sein In-Ring-Outfit, was er halt vorher immer hat, und das wirkt für mich irgendwie wie so ein Antiklimax.
Was hatte denn Brian damals?
Diesen Overall.
Genau.
Also einmal ganz kurz, der mega scheiße aussah.
Ja, aber es ist zumindest was anderes, aber weil sein Outfit jetzt ist halt normales Wrestler-Outfit, aber die Wyatt Family sind ja halt schon Wetnecks und irgendwie sollte man das schon ein bisschen so forcieren, verstärken, finde ich. Also das würde halt das Ganze noch ein bisschen stärken. Generell finde ich persönlich, weiß nicht, wie euer Eindruck ist, dass Randy Orton, dadurch, dass er jetzt mal ein Tag-Team ist, tierisch davon profitiert und halt dieses Langweilige ein bisschen ablegt.
Ah, wir werden sehen. Also ich bin davon noch nicht so ein riesiger Fan, Randy Orton mit der Wyatt Family, weil ich finde, das macht gar keinen Sinn. Also so wirklich null Sinn, dass sie zusammen sind. Abwarten.
Aber du magst auch
kein Ding. Ja, wobei ich sagen muss, tatsächlich vom optischen her und vom körperlichen könnte der schon da reinpassen. Also, ja, gib ihm noch ein paar Bier und ein Bart, dann passt das schon.
Genau, und lange Haare. Warten wir einfach mal 2-3 Jahre.
Genau.
Apropos lange Haare. Perfekte Überleitung.
Boah, krasser Typ. Hey,
richtig gut, war für meine erste Moderation.
Olaf ist raus.
Wer ist das Olaf? Das nächste Match ging länger. Und zwar war es ein Women's Match, No DQ, zwischen Nikki Bella und Carmella. Wer möchte was dazu sagen?
War halt auch wieder kurz, gell?
Ja, es war auf jeden Fall länger. Es war 7 Minuten 40. Aber wie fandet ihr das? Also, ja, euer Eindruck, bevor ich was sage.
Kai, komm, du darfst.
Ich sag mal so, von den 8 Minuten habe ich ungefähr 0 Minuten geguckt, außer das Finish. Na, also, hat mich gar nicht gejuckt. So, Nikki Bella ist mir absolut scheißegal. Carmella ist mir absolut scheißegal. Die war nur mal cool, weil die mit Enzo Amore und Big Cass gehangen hat. Ja, also komplett uninteressantes Match. Okay, die haben sich mit dem Kendo-Stick geschlagen. Voll krass, weil es Frauen sind. Juckt mich so gar nicht.
Okay, Flo?
Ich mag ja tatsächlich Nikki ganz gerne. Zwar nicht als Wrestlerin, sondern eher so als Freundin von John Cena.
Okay, also er ist schon mal ausgeladen bei den nächsten Podcasts.
Hey, ich mag Nikki tatsächlich ganz gerne, aber ich mochte sie noch, als sie mit Brie im Tag-Team war, das fand ich ganz cool. Ich hab's gesehen, es war halt einfach ein normales 0815-Match, also eins von der Stange, hätt's nicht gebraucht, war halt eher so ein Lückenfüller, aber ich fand's halt cool, dass sie dann einfach mit dem Feuerlöscher, also Nikki im Carmella mit dem Feuerlöscher bearbeitet hat, das fand ich ganz unterhaltsam. Und schön ist ja, dass am Ende rausgekommen ist, wer jetzt eigentlich Nikki während der Survivor-Series auf den Kopf gehauen hat.
Ja, wobei... Also, es soll ja... wie heißt sie nochmal?
Wer soll das sein? Natalia.
Natalia, genau.
Nati.
Wobei, dazu gab es dann anschließend ja noch ein Promo-Segment, aber nochmal zum Match zurückzukommen. Ich fand das... Das war echt... Ich hatte Fremdschämen, ne? Das habe ich selten, aber... da hatte ich wirklich Fremdschämen.
Alter, Brock Lesnars Sohn, habe ich immer Fremdschämen.
Im Moment, aber erstmal, wenn Nikki Bella rauskommt, weißt du, und dann ins Publikum zeigt und du einfach nur hörst, dass gerade wahrscheinlich gerade... Niemand klatscht oder sonst irgendwas, wirklich Totenstille, als wenn man gerade das Licht ausgemacht hätte. Die zeigt in den Quad und so, ja, hey, hi, da, du auch.
Okay, gut, das fand ich auch ein bisschen lustig.
Geh bitte rein, ne? Bei Carmella dann dasselbe, da hatten wir eh schon leid. Und dann kam es halt zum ersten Mal, wo Carmella Nikki Bella in einen Aufgabegriff hatte und die dann den Kendo-Stick nahm und mit einem Schlag, der weicher war als im Kindergarten, sie berührte im Grunde genommen und dann Carmella das verkauft, als wenn man ihr gerade den Arm abgehakt hätte.
Wo das ich dann fand ich super amüsant.
Ja, aber ohne Scheiß, aber das war doch echt Fremdschämen. Dann das Finish fand ich auch, die Idee mit dem Feuerlöscher war gut. Das Problem ist halt nur, so wie damals beim letzten Match von Bret Hart bei WrestleMania, eine Idee kann gut sein, wenn man die aber ewig lang zieht, wird die irgendwann schlecht. Und hier war es halt auch. Die hat ja den Feuerlöscher so lange benutzt, bis er leer war.
Ganze Ding leer gemacht.
Oder? Genau, hat das ganze Ding leer gemacht. Und wo du dann einfach denkst, okay, das ist halt jetzt ein Verhöhen, aber das ist ja halt jetzt nicht so, dass jetzt Carmella deswegen K.O. gehen muss, aber das war das Finish. Danach pinnt sie. Oder einfach denkst du,
okay. Wir nennen Rack Attack 2.0.
Du, das wird der neue Finisher. Feuerlöscher, Rack Attack 2.0, Punkt.
Ja, super. Für mich war das halt irgendwie, es wirkte, wie soll man sagen, nicht stimmig. Es gab halt ein, zwei Aktionen, die halt ein bisschen Impact hatten, aber wenn du schon einen Kendo-Stick einbaust, sollst du auch bitte schön durchziehen. Egal ob Frau oder Mann, aber du kannst halt niemanden nicht nur berühren und dann sagen, oh mein Gott.
Oh, mein Mann.
Ja, also das fand ich halt schrecklich. Genauso wie das Segment anschließend von Carmella, die halt Oscar-reif gehustet hat. Und der Gesichtsausdruck war auch göttlich. Also eigentlich müsste die 2 Oscars kriegen. Und dann halt das meinte mit Natalia und Natalia später in der Promo dann auch angesprochen wurde, wobei die Promo dann auch wieder grandios war. Meinen Augen. Moment, das war jetzt ironisch. Ja. Mit Anführungszeichen, weil auf die Frage hin, warum denkst du, dass sie gelogen hat, die Antwort kommt, weil sie eine Lügnerin ist. Und du einfach nur denkst so, fick dich.
Können wir nicht über das geile Match danach reden? Ich hasse diese Frauenmatches so sehr.
So, Moment, Frauenmatches sind eigentlich ganz gut, aber ich finde, das Match hat eigentlich sehr gut gezeigt, was SmackDown eigentlich für ein Problem hat in der Women's Division. Weil so ein Match, das kannst du so eigentlich nicht auf die Karte bringen.
Aber dafür war das Titelmatch besser.
Jetzt, das war super. Genau, das Titelmatch war besser. Aber trotzdem zeigt es halt die Limitierung, die sie halt haben von den Leuten her.
Bevor wir aber zum Women's-Titel kommen, würde ich sagen, kommen wir doch zum anderen Titel.
Ja, das ist nämlich der Intercontinental Championship.
Wir sind die Überleitungskönige heute.
Wahnsinn, ne? Und zwar, Moment, wir steigen richtig auf, und zwar machen wir jetzt ein Leitermatch. Zwischen The Miz, zusammen mit Maurice natürlich, gegen Dolph Ziggler, wo es vorher eine, meiner Meinung nach, grenzgeniale Promo gab als Video, also ein Videoschnitt, der richtig Bock auf mehr gemacht hat.
Boah, das war richtig gut, oder?
Das war richtig gut, das hat sich auch angefühlt wie eine Schlacht. Es wurde auch vorher gesagt, dieses Leitermatch, das ist das Finale, und das Finale entscheidet, und da war halt direkt Spannung bei. Das Match ging 25 Minuten und sagen wir mal jetzt Kai als erstes, weil er darf jetzt dann direkt abspritzen. Wie fandest du das Match?
Erstmal zu 25 Minuten, das kam mir gar nicht so vor. Also kein bisschen. Das kam mir vor wie 15 oder sowas, was immer super ist, sage ich ja jedes Mal.
Ja.
Und es hatte, ach, ich weiß nicht, das so, ist ja nicht so, dass ich sage, so dieser eine Moment war geil. Klar, es gab irgendwie coole Spots wie diese Powerbomb auf Seil und dann auf die Leiter. Oder, also so, es hatte voll viel, aber so das Gesamtpaket hat einfach richtig gut gestimmt. Also Dolph Ziggler macht generell eigentlich geile Leiter-Matches, hat man ja schon damals gesehen, als er gegen Harper gekämpft hat. Das war, glaube ich, auch TLC, das war auch ein richtig gutes Leiter-Match. Und hier generell die Chemie zwischen Miz und Dolph Ziggler ist einfach perfekt, wirklich on point. Die letzten Matches waren alle mindestens gut. Klar, man kann jetzt sagen, oh, ein bisschen übersättigt. Aber das ist jetzt auch eine Sache, wo man sagen kann, hier macht es auch mal Sinn, ein Leiter-Match zu machen. So, die haben jetzt so oft normal gegeneinander gekämpft, jetzt machen wir auch mal ein Leiter-Match, nicht nur, weil wir TLC haben, sondern einfach, ist so, jetzt machen wir mal was anderes. So, als letztes Match machen wir ein großes Finale, nicht so wie bei Sasha Banks und Charlotte. Und ich liebe das ja, wenn The Miz Daniel Bryan mockt. Jetzt auch gerade am Ende vom Match, können wir gleich nochmal drauf eingehen, immer dieser ganz langsame Yes-Chant oder die Moves von Daniel Bryan machen. Außerdem, was ich auch noch liebe, ich liebe es, das war ein Match, ich wusste nicht, wer gewinnt. Ganz häufig sagt man so, ja, okay, macht jetzt voll Sinn, wenn der gewinnt. Aber das ist komplett offen. Also hätte auch wieder Ziggler gewinnen können. Oder Miz, oder egal.
Oder Maurice. Also,
oder mit Spirit Squad, James Ellsworth, egal. Also es war genial, wirklich.
Ich möchte dir echt zustimmen. Ich muss tatsächlich sagen, jetzt müssen wir kurz mal zu einem anderen Pay-Per-View gehen, ganz kurz. Das letzte große Match zwischen Ziggler und The Miz war ja bei Backlash. Und das ist tatsächlich, oder? Wenn ich mich jetzt nicht irre. Und das ist tatsächlich eines von meinen Top-3-Matches dieses Jahr gewesen. Das war so gut, wo halt The Miz dann, also Career versus Title, und das fand ich so geil.
Ja gut,
das
war auch ein bisschen mehr on the line. Also da, klar, da
ist ein bisschen mehr drin, ne? Ja klar, natürlich, aber das war halt auch so ein Match, wo du sagst, okay, du weißt nicht, wer gewinnt. Wobei halt, wir lesen zwar die Dirt Sheets, aber ich habe tatsächlich extra in dieser Woche nichts gelesen bezüglich der Vertragsverhandlungen von Ziggler. Also es hätte ja sein können, dass er geht. Und ich fand es so gut, und ich finde es halt so schade, dass die zwei jetzt aufhören, miteinander zu fäden. Weil klar, es macht zwar Sinn, weil sie einfach jetzt schon sehr, sehr viel miteinander getan haben. Aber The Miz ist halt momentan einfach krass, ohne Scheiß. Ganz ehrlich, wenn der den Titel nicht hätte, würde ich den in den Championship Run reinschmeißen zwischen AJ Styles und so ihm.
Ja, weil, generell muss man ja sagen, also der Titel wird durch diese Fehde extrem im Wert gehoben. Und vor allem, The Miz gegen Dolph Ziggler ist für mich eine der wenigen Fehden in den letzten Jahren, wo ich halt denke, das wird so ein Klassiker. Das hat für mich vom Feeling her sowas wie damals Bret Hart gegen Mr. Perfect oder Bret Hart gegen Shawn Michaels, wo es halt um den Intercontinental Championship ging. Das ist gar nicht Midcard, aber du freust dich darauf, und die beiden leben auch davon, dass sie das halt wirklich auch über Monate hinweg zeigen konnten. Die haben sich immer weiter gesteigert, was Neues gemacht, so wie halt Kai sagte, das hat sich jetzt richtig zugespitzt, und am Ende gibt's halt dieses besondere Match. Bei TLC ist ja einfach so, wir kennen das ja alle, wie bei Hell in the Cell genauso, dass plötzlich in den Fäden heißt, lass mal jetzt hier was mit dem Tisch machen, hier mit dem Stuhl, hier mit dem Leiter, das macht gar keinen Sinn. Hier macht es wirklich Sinn, und das hast du auch im Match gespürt, dass die Leiter wurde ja immer wieder eingesetzt, etwa beim Figure 4 Leglock oder auch bei anderen Moves. Das war sehr intelligent, und was ich bei dem Match halt sehr geil fand, war die Storyline, die halt eigentlich darum ging, dass beide die Beine des anderen bearbeitet haben. Erstmal ging es halt die ganze Zeit so, dass Miz auf das Bein von Ziggler ging, um ihn halt zu schwächen, damit er halt eben klugerweise die Leiter nicht so leicht hochkommt und nicht so schnell. Dann ist der Miz von der Leiter gefallen, hat sich dann auch verletzt am Bein, so dass beide gehandicapt waren, und das war eigentlich sehr intelligent und wurde immer weitergeführt. Das Einzige, was ich zu bemängeln hatte, und da konnten die beiden nichts für, und das ist das, worauf ich hinaus wollte am Anfang, der Kamerawinkel hat leider das Finish total versaut, weil es gab halt einen Tritt in die Eier, so gesagt.
Ja, sollte zweimal. Das ein Airtritt sein oder sollte das so ein Unterschenkel-Dingsbums
sein? Nein, es sollten zwei Tritte in die Eier sein. Deswegen hat das Kommentatorenteam auch gesagt, das ist innerhalb der Regeln, weil es keinen DQ gibt. Das ist erlaubt, weil sonst ist ja ein Tritt in die Klöten direkt Disqualifikation. Und bei normaler Kamera, du hast dann anschließend gesehen, gab es dann halt die Highlights zusammengeschnitten. Da gab es halt eine Kamera, die weiter weg war, die zentrierte Kamera. Da hast du es nicht gesehen, dass er nicht getroffen hat. Das Problem war nur, während des Finish war die Kamera direkt hinter Simis, Nahaufnahme wie sonst was, und du siehst, wie der Ding gegen das Bein tritt.
Ja, deswegen, weil ich habe mir gedacht, ja, okay, dann tritt ihm halt gegen das Bein, hätte ja auch Sinn gemacht, ne? So,
ja,
halt
aber
hier Verletzungen, bla bla, aber...
War Low Blow. War, und das war halt, das ist eine der Sachen, die ich meine mit den Kameras, du siehst diese Sachen, wenn die halt nicht perfekt getroffen werden, dass er halt nicht trifft, und das macht halt für mich viel kaputt. Und bei dem Match war es halt leider auch so, wenn du jetzt diese andere Perspektive hast von den Wiederholungen, wo du halt echt diesen ganzen Ring siehst und dann den Tritt mittig und du denkst wirklich, ey, der hat den jetzt voll in die Klöten getroffen. Das wäre gar kein Problem gewesen, aber halt durch die Kamera war das Finish ein bisschen lame, aber das Match war sehr stark.
Fand ich. Sehr, auf jeden Fall. Und da müssen wir auch bitte tatsächlich nochmal schon nach dem Pay-Per-View gehen, weil ich finde, The Miz ist halt ein verdammt krass guter Talker und das sieht man auch bei Talking Smack wieder, wo halt dann tatsächlich auch die Folge ausfadet, mit ihm noch total mit Brian im Streit und sowas und mega gut. Also ganz ehrlich, The Miz ist für mich tatsächlich jemand, den würde ich irgendwann sogar über kurz oder lang wirklich wieder ins Titelrennen werfen, mit dem Intercontinental-Title an seiner Schulter.
Er hat es auf jeden Fall mittlerweile verdient, was halt jetzt interessant sein wird. Was denkt ihr denn? Wo führt das jetzt mit Daniel Bryan hin? Weil es muss ja irgendeinen Grund haben, dass sie das dermaßen immer mehr steigern. Ja,
glaubt ihr echt, da kommt es nochmal zu einem Match?
Also, das ist halt die Frage. Könnte es sein, dass er schon tatsächlich intern wieder eine Freigabe bekommen hat, aber die Leute wollen es halt wirklich, also die wollen es halt nicht nach außen kommunizieren, sondern wirklich geheim halten und vielleicht für WrestleMania nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder sowas, keine Ahnung.
Nee, also wenn dann ist das schon diese.
Wenn WWE
plant dieses halt sein. Nicht anderthalb Jahre im Voraus, ne?
Also wenn dann würde das bei WrestleMania. Naja, Cena The Rock, ne? Ganzes Jahr.
Ja, aber es war
ein Jahr. Keine Planung.
Aber jetzt mal ehrlich, ich fände das nicht so unwahrscheinlich, dass halt. Irgendwas sein muss mit Brian. Entweder wird er jemanden holen zur Hilfe, was aber nicht passen würde in die Storyline, wie die sich miteinander käbbeln. Nee. Aber es wurde ja sogar so stark gepusht, dass es sogar vor dem Match eine Promo gab, wo halt The Miz Daniel Bryan schief angemacht hat. Im Match macht er es, nach dem Match nimmt er ein Mikrofon und anstatt, dass er über Dolph Ziggler groß redet, redet er halt über Daniel Bryan. Und das zieht sich ja jetzt mittlerweile über Monate und ich denke mal schon, dass die WWE irgendwas sich dabei denkt, weil es spitzt sich immer mehr zu. Irgendwann wird es knallen und normalerweise muss es in einem Match knallen. Vielleicht wird es das letzte Match von Daniel Bryan, aber ich persönlich spekuliere wirklich auf ein Match.
Was glaubt ihr denn jetzt, was kommt als Fehde für The Miz? Also wer kommt jetzt?
Orban.
Oh, bitte nicht. Boah,
das wäre schwierig. Weil man hat ja halt hier gesehen, The Miz, Dolph Ziggler, das Problem ist, ich weiß, das ist eigentlich übersättigt, aber ich könnte mir die echt noch bis WrestleMania einziehen oder bis zum Royal Rumble. Aber jetzt, wer ist denn jetzt in der Liga, dass er mit denen ähnlich starke Matches haben wird oder von der
Fehde her, das würde Matches passen?
James Ellsworth.
Also er müsste ja theoretisch, er ist halt ein Top-Heel, er kann ja nicht gegen einen Heel antreten. Das würde aktuell nicht ins Konzept von WWE, glaube ich, reinpassen, oder? Weil so oft haben wir das gerade nicht.
Ja, also wer halt auch vielleicht kommen könnte, wäre Apollo Crews.
Meinst du?
Das könnte sein, dass sie halt
also die brauchen halt einen Face, ne?
Pushen wollen.
Ja.
Weil
also, viele Faces
hat SmackDown nicht.
Das ist die Sache, was halt auch Sinn machen würde, wäre jetzt zum Beispiel irgendwie Luke Harper oder sowas, ne?
Ja.
Dass die Wilds sich noch einen Titel holen.
Pass mal auf, es könnte auch funktionieren. Cena kehrt am 26.12. wieder zurück. Und Cena soll ja den Titel nochmal holen. Oder der Taker mit AJ Styles und Cena dann da oben rum. Und Ambrose könnte wieder nach unten rutschen, so in die Richtung Intercontinental Championship. Das könnte ich mir dann auch vorstellen.
Dass das du
dann
Ambrose auch sein. Aber nicht so schnell hintereinander, oder? Wie jetzt direkt vom Main Event runter gedrückt in
Intercontinental. Naja, wie gesagt, wenn Cena zurückkehrt und der Taker dann auch nochmal dran teilnimmt, wenn sie wirklich diese Pläne zu WrestleMania vervollständigen möchten, so wie sie es im Hinterkopf haben, kann ich mir das schon vorstellen, dass er nächstes Jahr, schon Januar, Februar wirklich um Intercontinental wieder fädelt.
Ja, das Problem ist aber, die Ellsworth-Fehde geht ja noch weiter.
Ja. Ach, meinst du?
Ja, natürlich. Ja,
natürlich.
Hallo, das war ein Clip. Moment, aber kommen wir gleich zu. Das war ein Cliffhanger sondergleichen.
Ja, das ist natürlich, also ich kann auch sagen, dass der halt am Dienstag einfach irgendwie seine 3 Minuten gegen Styles macht, auf die Fresse bekommt und dann kommt Ambrose und packt einen Dirty Deeds irgendwie aus und sowas.
Also ich glaube jetzt erstmal, dass The Miz vielleicht schon vom Programm her ein bisschen was mit Daniel Bryan haben wird. Nicht, dass Daniel Bryan im Ring steht, sondern dass er halt als General Manager von SmackDown Matches ansetzt und versucht halt quasi The Miz verlieren zu lassen oder sonst irgendwas, aber The Miz setzt sich immer weiter durch und dadurch spitzt sich das mal mehr zu.
Ich hätte ja gern Sami Zayn als Champion.
Der funktioniert aber nicht so gut wie The Miz gerade. Das ist
aber,
tatsächlich.
Aber gegen The Miz könnte es funktionieren.
Ja, ich meine, vom Talking, vom Standing her ist The Miz tatsächlich momentan, finde ich, sogar besser als als Styles.
Wobei ist man, einfach so. Also ich finde, man tut Dolph Ziggler gerade nicht, weil man hat, sagen wir mal so, die Fehde lebte von The Miz, aber auch Dolph Ziggler. Ich fand, Dolph Ziggler hat das mit den Promos und in Ringaktionen und Storytelling schon sehr, sehr stark gemacht. Also
ja, er ist
auf jeden Fall wie sonst was. Und ich habe ihn auch abgekauft, wegen dass er gekämpft hat. Was ich bei dem Match im Übrigen sehr gut fand, ich hasse es, wenn Wrestler schreien, gerade bei den Frauen, geht mir das tierisch auf den Keks. Als der aber hier mit der Leiter bearbeitet wurde am Bein, und die Schreie, ich habe echt gedacht, verdammt, das sind realistische Schreie, weißt du, wegen so.
Ja, doch, Ziggler kann aber mega gut zählen, ne?
Also ja, aber ist, der Hammer, ist König. Also da denkst du jedes Mal so, okay, der ist erst hinüber, das war's mit dem.
Er ist tot.
Aber fassen wir zusammen, ich glaube, das war bärenstarkes Match. Also da kann man nicht viel meckern.
Zweitbeste an diesem Abend, finde ich tatsächlich.
Oh, ja. Dann wollen wir mal gucken, ob das nächste das Beste ist. Wieder eine Überleitung.
Absolut.
Jawohl. Absolut.
Und zwar dann lass mich mal anfangen jetzt gleich bei dem Match.
Okay, jetzt kommt ein Shares-Match zwischen Baron Corbin und Kalisto. Das Match ging satte 12 Minuten 51, also fast 13 Minuten. Die beiden haben ja schon länger eine Fehde miteinander, wo es halt primär vor allen Dingen darum geht, halt Baron Corbins Arroganz zu zeigen gegenüber halt den kleinen Kalisto, der Underdog. Und ja, dann darf man der Kai loslegen.
So, und zwar, wie schön wir uns nämlich vorher noch unterhalten haben, wo wir gesagt haben, oh ja, schon ein bisschen müde gewesen. Ich habe das nämlich nicht live geguckt nachts, sondern ich habe das heute Morgen geguckt noch. Ich habe das nämlich, damit wir den Podcast auch zeitig machen konnten, habe ich vor der Arbeit was geguckt und nach der Arbeit was geguckt. Entschuldigung. Und ich bin wirklich
Sag es bitte nicht.
Ich bin extra früh aufgestanden und bin dann bei dem Match eigentlich, ich habe nicht verschlafen zu
Arbeit. Scheiße, ich auch.
Auch okay, bei diesem Fall. Match?
Okay. Moment, jetzt Flo ist, also jetzt Hintergrund für die Hörer. Wir hatten jetzt vorher im Gespräch gesagt, jeder von uns ist einmal beim Pay-Per-View eingeschlafen. Okay, Kai und ich sind anscheinend beim selben Match eingeschlafen, finde ich schrecklich.
Jawohl. Flo,
bei welchem Match bist du eingeschlafen?
Ich bin tatsächlich beim allerersten 10-Man-Tag-Team-Match bin ich eingeschlafen.
Okay, das geht ja dann noch. Aber dann, okay. Aber dann wollen wir mal über die.
Über die Lust, ich wollte ja, pass auf, ich wollte ja wach bleiben. Ich wollte ja gestern Nacht wach bleiben und bin dann bei eingeschlafen, aufgewacht und gesagt, nee, jetzt gehst du ins Bett. Und heute Morgen dann halt geguckt und ich bin froh, dass ich nicht gestern Nacht so krass wach geblieben bin, weil dafür war mir das dann Pay-Per-View, trotz dass es eins meiner Lieblings ist, nicht so gut.
Aber ich sag mal so, wenn Kai und ich einschlafen, heißt das zwangsläufig auch, dass das Match schlecht war? Wie war es denn, Kai?
Ja, guck mal, pass auf. Das ist nämlich die Sache. Ich bin nämlich eingeschlafen und bin dann aufgewacht beim Finish vom nächsten Match, wegen der Musik. Pass auf. Ich habe dann nämlich mir dann vorhin gedacht, eigentlich juckt mich das Match gar nicht, weil, sind wir mal ehrlich, die Fehde, ich fand die mega scheiße. So, die haben da wirklich versucht, hier und da ein bisschen was aufzubauen, dann greift Corbin den an und auch hier gerade noch mal im Match um den Cruiserweight-Titel mit Brian Kendrick. So, ist ja nicht so, dass sie es nicht versucht haben. Aber ganz ehrlich, Baron Corbin ist mir so egal. Der war mir schon bei NXT egal, der war den Leuten bei NXT egal. Baron Corbin ist eigentlich jedem egal. Ich hoffe sogar, er ist seiner Mutter egal. Vielleicht.
Bitte.
Ja, ja, auch dem Vater aber mindestens.
Nein, also Flo ist es nicht egal.
Ja, ich fand's super langweilig.
Nein, und dann passt, also weiter geht's. Kalisto, ja. Ich wollte den immer mögen, ne? Bei NXT Lucha Dragons, so, vielleicht ist das so der Junge in mir, der Rey Mysterio so geliebt hat. Deswegen wollte ich auch immer Kalisto mögen, aber der ist auch nicht so interessant. Klar, der ist vielleicht durch WWE ein bisschen limitiert, dass er nicht alles zeigen darf.
Ey, der macht die besten Promos.
Und aber jetzt kommt die Sache.
Der ist fast so gut wie ich als Moderator.
Jetzt, pass auf. Ja, okay, gut, so gut bist du jetzt auch nicht, David, ne? Das Match an sich war aber nicht mal so scheiße, wie ich es mir gedacht habe. Jetzt mal ganz ehrlich. Du kannst sagen, was du willst. Aber so komplett langweilig war das Match gar nicht. Also ich fand das vollkommen in Ordnung. Die Spots waren teilweise ziemlich cool. Der Moonsault war krass. Der Senton durch die Stühle war cool. Die Moves von Corbin, wie der irgendwie dann Kalisto mit dem Stuhl verfolgt hat, hat gepasst so zu Big Man gegen kleiner Typ. Das war echt kein scheiß Match. Kannst du mir nicht erzählen.
Nee, war gut. Das hat ja auch Brian und Brian tatsächlich
gar nicht gesagt.
Was?
Ich habe gesagt, ist mir egal, was ihr sagt.
Nein, ich wollte gerade sagen, dass Brian das im Talking Smack angemerkt hat, dass er das auch ziemlich geil fand, tatsächlich. Wobei ich ja nicht weiß, wie viel PR-Sprecher da drin ist, aber gut.
Wie fandest du das Match, Flo?
es war halt wie dieses Women's Match. War halt einfach so.
Ja, hör auf.
Ja, ich meine, es war für mich belanglos, das meine ich dahingehend. Es war gut, tatsächlich. Ich fand halt auch diesen Spot ganz cool, wo auf die 6 Stühle drauf geknallt wurde. Der tatsächlich später aber nochmal besser dargestellt wurde in einem anderen Match. Ja, aber okay. Also ich kann halt mit Baron Corbin nichts anfangen, weil ich mich da nicht investiere in den Charakter. Genauso wenig finde ich eigentlich hier Kalisto cool. Für mich wirkt er halt einfach nur wie so ein billiger Abklatsch von Mysterio.
Okay, dann gehe ich mal in die Bresche, mal ein bisschen mutiger. Ich fand, das war mit Abstand das beste Match von Baron Corbin, was ich bislang gesehen habe.
Das kann ich nicht beurteilen.
Ich habe keine Baron Corbin Matches geguckt.
Also generell waren die Baron Corbin Matches meistens relativ kurz und sie fanden halt auch so, dass es gibt halt Wrestler, die sind langsam im Ring. Zum Beispiel Randy Orton ist auch sehr, sehr langsam im Ring, mit Absicht. Bei Baron Corbin fehlt mir in den Matches immer die Dynamik. Und ich fand halt, in dem Match haben die beiden wirklich sehr, sehr viel rausgeholt. Die sind halt auch körperlich über die Grenze gegangen. Also das sieht man halt, wenn man sich mal die Rücken der beiden anschaut.
Das waren brutale Stuhlschläge, oder?
Ja, das sah teilweise echt böse aus. Aber das passte wiederum. Und da, ich kann auch mit Kalisto nix anfangen, mit Baron Corbin finde ich, dass er Potenzial hat, wenn man ihn mal richtig einsetzt. Und ich fand, das war so der Fingerzeig, in die Richtung könnte es gehen, weil er hat während des Matches sehr, sehr betont, dass er halt diese Rolle hat als Heel, als Arroganten. Er hat ja teilweise im Ring gesagt von mir, hey, du bleibst jetzt sitzen, ich komme gleich wieder. Also wirklich Arroganz pur, aber es passt. Und Kalisto war halt der Underdog, der halt wie Rey Mysterio damals um sein Leben gefightet hat, gekontert hat, wie es nur irgendwie ging. Die Spots haben gestimmt. Ich muss dazu sagen, wenn ich halt an andere Matches denke, an andere Shares-Matches oder Hardcore-Matches. Ich meine, überleg doch mal, WrestleMania, Ambrose gegen Lesnar, wo es halt auch primär um
Stühle ging. Das war auch langweilig.
Ey. Ja, Moment, das war langweilig. Das hier, wiederum fand ich, zeigte, dass man Stühle sehr wohl auch gut einsetzen kann und das halt auch Power hatte. Also ich fand halt, das wirkte intensiv. Ich war halt, auch wenn ich eingeschlafen bin, was ich mir dann anschließend angeschaut habe, nochmal in voller Länge, ich war gut unterhalten. Es war jetzt nicht so, dass ich mitgefiebert habe wie sonst was. Aber generell war das halt schon überzeugend. Also ich fand, das war das drittbeste Match an dem Abend.
Sehe ich genauso. Das, aber wo wir noch vorher darüber geredet haben, das ist auch das, was schade war. Weil das Match war wirklich gut. Punkt. Aber die Crowd war komplett tot. Weil, das war nämlich auch wie bei uns beiden, weißt du, beide sind eingeschlafen, weil du in das Match reingehst und hast dir gedacht, okay, das wird richtig scheiße. Die Fehde ist scheiße, die beiden Typen sind scheiße, Match wird mega langweilig. So bin ich wirklich an das Match rangegangen. Und aber ich bin noch eingeschlafen.
Findet ihr denn, dass es an dem Match lag oder nicht eher am Pay-Per-View allgemein? Also ich fand, die Crowd war mit das Schlechteste, was ich von Zuschauern her in den letzten Monaten bei WWE erlebt habe. Also die waren ja wirklich, ob beim ersten Match, beim zweiten Match, dritten Match und so weiter, die waren ja tot. Selbst beim Main Event, wo du eigentlich ausrastest wie sonst was.
Da war schon viel.
Also da war mehr los, aber nicht im Verhältnis dazu, wie es eigentlich sein sollte. Also ich fand halt, dass die Crowd sehr, sehr mies war. Und wenn man halt ins Publikum geschaut hat, da waren halt auch sehr viele Mütter mit Kindern.
Sag mal so, dafür, dass es Texas war, war die Crowd scheiße.
Ja, also
das kann ich nicht beurteilen. Halt.
Also es ist halt, wenn du halt auch an, was weiß ich, WrestleMania in Dallas oder sonst was denkst, normalerweise sind die schon mehr dabei und ich fand halt, das war von Anfang an, fühlte sich irgendwie das an, als wenn so Wurm drin wäre, als wenn die Leute sich eher passiv beriesen lassen wollen, aber nicht wirklich in den Fäden oder in den Matches, die angesetzt wurden, drin waren oder Spannung hatten oder so, wie du auch schon sagst, es war anscheinend auch nicht ausverkauft, komplett.
Ja.
Und ich finde, das zieht dann aber auch ein Match runter. Also gerade zum Beispiel Baron Corbin gegen Kalisto, ich glaube, das hätte bei einer richtig starken Crowd, die mitgeht.
Bei NXT
genau,
wäre das richtig geil gewesen.
Bei NXT oder was weiß ich, in Chicago oder so, wäre das Match wahrscheinlich für den Zuschauer richtig so, wow, ey, oh, und dann mitgefiebert, dann, wow, was ist denn da los? Weil das war intensiv. Die beiden haben wirklich alles gegeben, das muss man denen mal wirklich auch lassen. Aber halt, wie er schon sagt, die Crowd war irgendwie. Der hat auch bei The Miz gegen Dolph Ziggler, die kam ja erst gegen Ende. Die erste Hälfte vom Match waren ja, weiß nicht, haben auf Handy geguckt, ich weiß es nicht, aber das war tot.
Ja, oder wie fandet ihr das denn? Ja, das zieht sich ja durchs ganze Event schon durch, wie du schon meintest, und auch ins nächste Match total rein. Also selbst Main Event, wo es eigentlich relativ viel los war, auch relativ verhalten.
Von Anfang an, ja, fand ich irgendwie. Aber weiß ich nicht.
Aber was ist da denn los aktuell? Haben die Leute keinen Bock mehr? Weil ganz ehrlich, das zieht sich jetzt schon seit Monaten so hin. Wir sind jedes Mal, wie wir vorhin schon besprochen haben, jedes Mal bei jedem Event, bei jedem Scheiß Smackdown oder Raw-Ausgabe sind die Leute fucking langsam dabei. Und das ist etwas, Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich, du gehst ins Fußballstadion, hast du selbst in der Allianz Arena mehr Stimmung. Also,
oh, das war jetzt beleidigend. Das war jetzt beleidigend.
Ich bin Bayern-Fan, das passt schon.
Ja, aber, ja, okay, was meint ihr denn, eure Vermutung? Ich denke mal, jeder hat eine Theorie, ja, ich habe auch eine.
Ich lehne mich jetzt mal wieder aus dem Fenster, wie Michael Jackson sein Kind, krass.
Ey.
Berlin,
Nein. Oh, das gibt böse Fanpost.
Von Michael Jackson.
Die liest ihr wohl auf.
Also Michael Jackson, ich warte. Nein, die Sache ist, ich glaube, das ist doch bei mir, ich merke das selber bei mir, du bist vollkommen übersättigt von diesen scheiß Pay-Per-Views. So dieses alle 2-3 Wochen irgendwas gucken. So, ich weiß noch, als immer jeden Monat eins war, also 12-mal im Jahr, habe ich das richtig zelebriert mit einem Kollegen. Teilweise, wir haben irgendwie 6-mal oder so live geguckt, halt diese krassen Sachen, Royal Rumble und so ein Kram alles. Und Over the Limit oder was, das, was halt nicht so geil war. Da haben wir uns am nächsten Tag getroffen, schön hier Burger King Gutschein-App und dann Event geguckt. Und jetzt ist das gar nicht mehr so. Die Pay-Per-Views für mich sind teilweise wie so ganz normale Raw-Folgen und das Smackdown-Folgen einfach nur länger gehen.
Und ja, ohne Promos, aber dafür Matches.
Ja, das Feeling ist teilweise raus. Also so, ist nicht mehr, oh ja, hey, das ist ja ein Pay-Per-View, sondern nur so, hey, das ist wieder ein Pay-Per-View. Alle 2 Wochen nochmal und nochmal und nochmal. Und es ist nur noch wie so eine Extra-Show, gar nichts Besonderes mehr.
Ja gut, wobei du sagen musst, dass es sich ja eigentlich pro Brand ja einen Monat trotzdem auseinander ist.
Ja, aber du guckst halt ja alle 2 Wochen
an. Ja klar, natürlich.
Wie geht's dir denn, Flo? Ich meine, du bist ja noch nicht so lange dabei beim Gucken. Wie empfindest du das mit den vielen Pay-Per-Views? Du kennst es ja eigentlich nicht anders, nur nicht in dem Maße.
Also so lange bin ich jetzt auch nicht dabei. Zwar nicht dabei, aber ich habe das ja auch schon ein bisschen schon verfolgt. Seit 2013, 14, als ich noch als Akuro mir das erste Mal was gezeigt hat. Ich finde, ich schließe mich da eigentlich Kai an. Es ist eine Übersättigung, die einfach momentan stattfindet, die einsetzt, dass halt sich wirklich die Leute nur noch für die kleinere Liga der WWE interessieren, also wirklich auch abgehen bei NXT, weil ich habe mir mal, nachdem wir den Podcast zur Survivor Series gemacht haben, habe ich mir nochmal das Event in Toronto angeguckt. Und da gehen die Leute halt drauf ab. Allein schon beim ersten Kampf von Bobby Roode oder Root, wie sie halt abgehen. Allein nur, wenn das Titellied spielt, das ist halt einfach, ganz ehrlich, das ist eigentlich die WWE, das ist eigentlich das Ziel, was eigentlich bei jedem Event stattfinden sollte.
Ja, wobei du aber bedenken musst, dass die Crowd eine ganz andere demografische Schicht hat. Das heißt, bei NXT sind primär Männer und primär erwachsene Männer. Und bei Raw und SmackDown, das hast du halt jetzt auch gesehen, gerade wenn die halt mal Einzelpersonen im Publikum zeigen, hast du sehr, sehr viele Jüngere dabei, beziehungsweise Kinder, also wirklich auch Kleinkinder und halt auch Eltern, die da mitsitzen.
Nee, das ist
ganz anders.
Das ist mir zwar bewusst, ich meine, so ist es, also von der Stimmung her, und so sollte es dann auch sein.
Definitiv.
Nicht abhängig von den Leuten. Und ich finde es gut, dass die WWE jetzt schon gesagt hat, dass sie nächstes Jahr ihre Pay-Per-View-Politik zurückfahren werden. Sprich, dass sie nicht mehr irgendwie 18 oder 19 hatten sie
dieses Jahr. Ja, die machen aber jetzt nur noch 16 dann nächstes Jahr. Das heißt nur noch. Also 16 ist für mich kein großer Sprung, das kam halt jetzt raus, dass es 16 sein sollen.
Ist das schon offiziell?
Offiziell noch nicht, aber das war halt, ging durch mehrere News-Ticker.
Ja, die haben auch tatsächlich eine Umfrage gemacht, wie viel wollt ihr denn sehen, was wollt ihr denn überhaupt und so Zeug.
Ja gut, aber wenn du jetzt überlegst, 16 sind halt vom Prinzip ja eigentlich nur 4 mehr, ne? Also weil, stell dir mal vor, die hätten das jetzt so gemacht, also die hätten das jetzt so weitergeführt, wie sie jetzt dann zur Hälfte des Jahres angefangen haben, wirklich mit pro Monat fast 2 Events.
Ja,
dann hättest du ja 24 gehabt.
Selbst jetzt hast du dann im nächsten Monat, also nächstes Jahr hast du dann einmal alle 4 Monate 2, oder halt 4 Monate 2 Pay-Per-Views.
Aber das geht noch ein bisschen mehr, weißt du, dann macht irgendwie, das eine Brand macht dann Elimination Chamber, was ich eigentlich komplett dumm finde, fällt mir gerade auf. Warum machen die das eigentlich Brand-Exclusive?
Die haben Smackdown bekommen,
ja. Hallo, das ist ein anderer Podcast.
Ja, aber ich finde das schrecklich. So, warum denn? Guck mal, aber es gibt doch wirklich Pay-Per-Views, wo du sagen musst, die müssen zusammengelegt sein, oder? Royal Rumble, Survivor Series, SummerSlam, WrestleMania und Elimination Chamber zähle ich auch dazu.
Naja, das macht keinen Sinn, Elimination Chamber tatsächlich, finde ich.
Ja, also ich sag's mal
2 Chamber-Matches.
Das Problem ist, glaube ich, also ich habe noch erstmal die Übersättigung, da stimme ich euch total zu, weil ich merke es auch bei mir, dass ich so, zum Beispiel jetzt beim Podcast war halt, ja, Olaf sagte ja, hier TLC ist ja, und ich meine so, wie jetzt schon wieder? Ja, okay. Dieses Gefühl einfach so, oh ja, ist er jetzt schon wieder ein Pay-Per-View, muss er wieder angucken. Also diese Übersättigung ist definitiv da. Was aber auch die Schlussfolgerung dadurch ist einfach, dass die Fäden viel mehr an Reiz verlieren. Wenn du bei NXT zum Beispiel ein Pay-Per-View hast, dann sind diese Matches, die dort stattfinden, direkt ein Highlight, weil das die Fäden vorher alles in Promo stattfinden, in Kleinigkeiten, in Segmenten. Und hier hast du halt eine Fäde, die meinetwegen 3 Monate geht und du hast halt jedes Mal Match und die treten immer dauernd gegeneinander an. Dann hast du noch in den Weeklies, dass die auch noch in Tag-Teams gegeneinander antreten, was es noch schlimmer macht. Und ich finde halt so eine Fäde wie zum Beispiel The Miz und Dolph Ziggler zeigt auch, wie wichtig es ist, dass die Wrestler auch Zeit haben, was aufzubauen, ein Verhältnis aufzubauen gegenüber den Zuschauer, weil jeder Zuschauer weiß mittlerweile, The Miz und Dolph Ziggler, die können sich auf den Tod nicht leiden, die wissen genau, wie die Rollenverteilungen sind. Und das ist das Hauptproblem. Ich hatte jetzt letztens den Podcast zum Undertaker mit Olaf. Da war halt auch das Gesprächsthema, dass die halt, der Undertaker hatte Fäden, die gingen teilweise ein Jahr. Und das war halt zu einer Zeit, wo es 4 Pay-Per-Views im Jahr gab. Und das hat ihnen geholfen. Ohne diese Tatsache wäre
vielleicht. Ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal angesprochen. Dadurch, dass es nur 4 große Pay-Per-Views gab, dass du halt extrem viel Zeit hattest, sowas aufzubauen.
Ja, das ist ja wie bei NXT zum Beispiel.
Ja, und das ist einfach auch, darunter leiden meiner Meinung nach halt auch die Wrestler, weil zum Beispiel, ich glaube, Baron Corbin gegen Kalisto, das Match hätte jetzt genauso gut einen Abschluss einer monatelang aufgebauten Fehde sein können, wo die keinmal im Ring gegeneinander gewrestelt hätten, sondern sich halt immer wieder gestört hätten, attackiert hätten oder sonst was. Das wäre dann direkt ein anderer Bezug gewesen, weil da hättest du als Zuschauer gern gewusst, okay, wie ist es, wenn die beiden jetzt aufeinandertreffen? Und dieser Aspekt, finde ich, unterschätzt die WWE viel zu stark. Weil dadurch haben gerade die Wrestler, die halt neu in den Roster kamen oder halt erst seit 1-2 Jahren im Roster sind, auch die Probleme, halt ihr Profil zu kriegen, weil die halt immer wieder wechselnde Fädenpartner haben und zwar innerhalb von kurzer Zeit, weil die halt nicht so viel Zeit haben. Die müssen ja für jeden Pay-Per-View sich wieder das Neues einfallen lassen, weil die ja nicht dieselbe Konstellation mit derselben Matchart zeigen können. Mhm. Und das ist im Grunde genommen, ja, die haben sich selber in eine Ecke manövriert, wo es halt ein Problem ist. Und bei diesem Pay-Per-View hast du es halt gemerkt. Und jetzt, um den Sprung zu machen, auch beim Women's Championship-Match, das war ein Tables-Match zwischen Alexa Bliss und Becky Lynch. Da hast du es auch gemerkt bei der Crowd, wobei das Match.
Obwohl, guck mal, du musst jetzt aber hier sagen, das war eine Fehde, die eigentlich vernünftig aufgebaut war. Die haben jetzt nicht 17 Millionen Mal gegeneinander gekämpft, so wie Charlotte und Sasha Banks. Die standen sich jetzt nicht so häufig im Kampf gegenüber, sondern eher so in Promos. Also das war eine Fehde, wo die das eigentlich ganz in Ordnung gemacht haben, meiner Meinung nach.
Genau, es fing gut an, nur dann ist das Problem, es kommt dann ein Stipulations-Pay-Per-View, wo unbedingt Tables-Leiter oder Shares sein muss. Und dann ist jetzt ein Tables-Match ist für mich eigentlich ein Abschluss einer Fehde, so ein Highlight.
Ja, war ja auch gedacht, wobei auch ein Zwischending.
Und hier fühlt es sich eher nicht an wie jetzt das zugespitzte Finale, sondern eher so, ja, das war es halt eine Etappe von der Fehde. Aber es ist
erstmal, das sehe ich aber irgendwie anders.
Wie fand denn Flo das Match?
Ich fand's gut, wie gesagt. Also ich bin ja sowieso ein riesengroßer Becky-Fan. Ich liebe ihren Dialekt. Also wenn die spricht, das ist super. Vor allem, die kann auch gute Promos reißen. Ich fand das Finish eigentlich tatsächlich ganz gut mit der Powerbomb, die eigentlich ungeplant war. Also sie sah halt sehr ungeplant aus, auch wenn der Tisch da schon aufgebaut war. Hatte schöne Spots. Ich war gut unterhalten tatsächlich und gerne mehr von beiden. Vor allem, weil ich finde, dass Alexa als guter Heel funktioniert, auch wenn sie so das Image ein bisschen kaputt gemacht hat in Talking Smack später, wo sie dann halt mit Tränen in den Augen dastand, dass ihre Familie da zugesehen hat, wie sie den Titel gewonnen hat und halt voll in Tränen irgendwie erst aufgegangen ist und dann erstmal wieder angefangen hat, über Becky hier zu sehen. Das hat so nicht ganz gepasst zu ihrem Charakter, aber an sich gerne mehr davon. Nur halt bitte am Schluss wieder Becky den Titel geben. Danke.
Wobei man sagen muss, das Match ging 15 Minuten, das war das drittlängste Match auf der Card.
Aber selbst 15 Minuten ist nicht lang, gell?
Also nein, das liegt aber im Vergleich zu den anderen Matches, was halt
ja, klar.
Schön ist, dass halt ein Women's Match halt nicht nur immer 7 Minuten lang ist. Wie fandest du das, Kai?
Also jetzt zu dem, was du gesagt hast, ich finde, gerade ein Tables-Match ist absolut kein Abschluss von einer Fehde, weil ich finde, beim Tables-Match kannst du den Titel wechseln lassen, ohne dass der Titelträger schlecht aussieht. Das also weil dann kann er eben jetzt einmal zum Beispiel so durch so ein Eye-Rake und dann kommt eine kurze Powerbomb, dann hast du den Titel verloren, siehst aber gar nicht schwach aus, weil du konntest halt nichts dafür. Du musstest ja nur durch den Tisch geworfen werden. Deswegen ist gerade so ein Tables-Match für mich auf keinen Fall irgendwie ein Match, was eine Fehde beenden sollte, sondern eher was die Fehde noch so ein bisschen am Laufen lassen kann, was jetzt auch bei den beiden gar nicht so schlecht ist. Ich glaube auch generell, dass Alexa Bliss noch ein bisschen mit Becky Lynch fäden wird, was jetzt auch generell nicht schlecht ist. Die beiden machen das zusammen ganz cool. Halt gerade jetzt so in meinem Fall, weil ich Frauenwrestling mega langweilig finde, hey, Sexist, war das in diesem Match relativ cool, weil du hattest immer diesen Moment, okay, jetzt könnte das passieren. Jetzt steht der Tisch da. Okay, jetzt kommt der Suplex durch den Tisch. Jetzt kommt dieser Backsplex durch den Tisch. Nee, jetzt schmeißt Bliss die Becky durch den Tisch. Also das hätte so tausendmal enden können.
Aber das haben die auch sehr gut gemacht.
Ja, und es war also ganz plötzlich geendet.
Überraschendes Ende, fand ich, wie gesagt. Und zum Thema schlecht dastehen lassen oder nicht schlecht dastehen lassen, Becky hätte direkt dann sogar noch eine Promo-Anfrage bekommen, wo sie ihn halt natürlich abgewehrt hat, aber das sah halt auch so aus, dass sie nicht jetzt irgendwie mit tief runtergesunkenen Schultern und einem schlechten oder halt einem tief herabgesunkenen Kopf durch die Gegend läuft, sondern sagt, hey, ich bin jetzt einfach nur stinksauer auf mich, aber das schauen wir mal, ne?
Aber wie fandet ihr das überhaupt? Weil es ist sehr untypisch, dass halt ein Interviewer direkt, während man das Match beendet hat, direkt zum Ring kommt und dann interviewen möchte.
Das habe ich so genau, nicht oft gesehen. Es zielt halt genau auf das ab, was wahrscheinlich Ding gerade gesagt hat, Kai, dass er halt einfach nicht schlecht dastehen soll, sondern so, dass sie jetzt sagen, okay, fuck, jetzt habe ich halt aufgrund von einem Fehler, auf einem individuellen Fehler verloren, aber hey, ich hole mir den Titel wieder zurück. Punkt.
Ich glaube ja eher, dass sie das bei Timo Werner abgeguckt haben.
Lass uns bitte nicht über das sprechen. Bitte lass uns nicht darüber sprechen.
Also die beiden haben auf jeden Fall keine Schwalbe gemacht. Die waren auch sehr engagiert. Ich finde auch, man hat ja auch gesehen, dass Alexa Bliss
gezogen hat.
Sie hätte die Hände wegnehmen sollen, aber gut.
Genau, also der Schiri hat nicht gepfiffen. Ja. Naja, aber ich fand das Match auch gut. Ich fand auch generell, dass halt es schön zu sehen war, dass halt nicht nur Becky Lynch im Kader halt wresteln kann.
Aber die ganz beiden, ehrlich, es sind nur noch die zwei, die Women's Division gerade momentan interessant
machen. Das wollte ich gerade auch sagen. Es war schön zu sehen, dass nicht nur Becky Lynch, aber es waren halt wieder nur zwei, weil Nikki Bella kann ich mir momentan dann nicht ziehen. Die ist auch im Ring. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Carmella ist noch nicht so weit und ich finde halt
bei Bella SmackDown, wird eh kommen. Hm? Nikki Bella wird eh kommen.
Ja, also, aber
du willst oder nicht.
Ich meine, es halt vom Wrestlerischen her ist es. Becky Lynch wirkte ja schon nach dem Split ein bisschen verloren in SmackDown. Jetzt mit Alexa Bliss ist es halt schön, dass sie eine gleichwertige oder zumindest eine mit Potenzial hat als Gegner. Aber man sieht einfach, wie sehr die jetzt eigentlich reduziert sind, wie klein dieser Women's-Kader ist, beziehungsweise wie wenig Potenzial der halt hat bei SmackDown.
Wer war nochmal in dem Team von Elimination, von Survivor Series?
Also die zwei, Carmella, Nikki und Natalia war Coach.
Genau, wer war die fünfte?
Naomi?
Ach, genau. Ja gut, die könnte auch noch ins Titelrennen einsteigen, ne?
Ja.
Also, aber die ist jetzt auch nicht irgendwie schlecht oder sowas. Die ist komplett solide.
Genau, die wird aber halt noch nicht so aufgebaut, dass man die ernst
nimmt. Komplett solide.
Das ist das Problem. Nee, ich finde, Naomi hat auch Potenzial, aber sie wird halt seit ewigen Zeiten nicht so aufgebaut, dass sie einen Charakter kriegt.
Welchem Brand gehört eigentlich Eva Marie an?
SmackDown. Okay. Glaube ich. Doch, SmackDown müsste das sein.
Also, okay. Die wrestle eh nie. Möchten wir auch, glaube ich, nicht in einem Titelmatch sehen. Also,
dann hat sie
okay, ansehen kann man sich gut, aber als Wrestlerin halt nicht unbedingt.
Wardrobe Malfunction.
Aber egal, komm, jetzt kommen wir mal zu dem Match. Ich glaube, das war nicht nur der Main Event, sondern ich glaube auch das Match, worauf sich wahrscheinlich
die meisten gefreut haben. Also ganz ehrlich, ich fand das geil.
Lass mich doch erstmal sagen, was das für ein Match war.
Ja, tut mir leid, dass das der Ambrose mit mir durchgegangen
ist. Ich muss ja ein bisschen hier den Führer machen.
Also
einmal.
So. Das musst du schneiden, ey.
Gar nicht Warum? Wahr.
Nein.
Mehr Hitler-Witze braucht Headlock.
Es war ein TLC-Match um den WWE World Championship zwischen AJ Styles und Dean Ambrose, was sehr lange ging, 30 Minuten. Es war damit Abstand das längste Match auf der Card. Und wer will von euch? Ihr dürft euch aussuchen.
Komm, der Fanboy darf anfangen.
Der Fanbros?
Der Fanbros darf anfangen.
Oh Gott, bist du Dean Ambrose-Fan?
Ja, natürlich.
Okay,
weißt du doch.
Dann halte ich gleich mal gegen. Dann darfst du jetzt auch so aus deiner Sicht erzählen.
Ich fand ganz lustig, dass man die ganze Zeit die Arschbacke von AJ Styles gesehen hat.
Ja, ey, ohne Scheiß, war das nicht ein Lustkiller schlechthin. Also ich kann das nicht vergessen, diesen Blick. Und mein Problem war, hatte die ja auch die ganze Zeit Schiss, dass die Hose immer weiter reißt, man irgendwo
ja! mehr sieht.
Die ganze Zeit.
Ich hab das halbe Match immer nur gehofft, bitte reiß nicht noch mehr. Vor allem von hinten, weil man hat ja gesehen, er hat da anscheinend nichts drunter. Das war ja noch schlimmer. Du hast gesehen, der hat nichts drunter und dann, wenn das Ding noch weiter nach unten reißt, dann sieht man dann die Glocken läuten. Ey.
Er hatte zumindest einen Tiefschutz an, das hat man gesehen beim Einlaufen.
Worauf du
achtest? So, ich muss hier sagen, das ist tatsächlich eines von diesen Matches, das für mich 10 Minuten gedauert hat. Ich fand das ziemlich geil. Die Schläge von Styles, von Ambrose, haben teilweise mal wirklich wertig ausgesehen. Nicht immer so locker, flockig aus der Hock geschossen, sondern tatsächlich auch mal funktioniert. Okay, das sieht jetzt aus, als ob er wirklich zuschlagen würde teilweise. Styles ist natürlich ein Athlet vor dem Herrn. Das kann man einfach nicht anders sagen. Der Typ ist einfach genial und er hätte wirklich den Moon Assault machen sollen, wenn die Hose komplett gerissen wäre. Ich fand die Spots ziemlich cool. Ich fand es cool, dass Ambrose dann wirklich mit einer Leiter auf den Tisch von der Leiter gesprungen ist und dann einfach mal einen Flying Elbow gezeigt hat im Endeffekt. Und mega, mega gut. Mir hat das Finish überhaupt nicht gefallen, aber es war halt logisch. Also es war wirklich eines von den Enden, wo du gesagt hast, okay, den Pay-Per-View guckst du dir an, du weißt, was am Ende bei rumkommt. Aber ich hatte richtig, richtig, richtig viel Spaß.
Aber ist das nicht schade, wenn man im Grunde genommen so ein Finish, also das Finish war halt, dass entsprechend eingegriffen wurde zugunsten von AJ Styles?
Ja, das ist, weißt du, ich hätte mir zum Beispiel vorstellen können, dass, also mir war dann, nachdem ich ein bisschen überlegt habe, klar, warum eingegriffen wurde, weil Ellsworth hat, also muss man kurz an dieser Stelle erwähnen, James Ellsworth hat Dean Ambrose, der eigentlich gerade im Begriff war, den Titel von diesem Ring abzumachen und sich sozusagen zum Champion zu krönen, hat er einfach die Leiter umgekippt und Dean sozusagen von der Leiter durch zwei Tische befördert, weil, das hat er gemacht, weil er schon ja dreimal Styles besiegt hatte. Und dabei halt wahrscheinlich komplett ausblendet, dass Dean Ambrose jedes Mal geholfen hat. Und er sich halt dadurch für das Titelmatch, das jetzt übrigens SmackDown stattfindet, also am kommenden Dienstag, bessere Chancen ausrechnet. Aber ich fände es halt geil, dass er halt eher gegen Dean antritt, so Meister gegen Schüler so ein bisschen. Aber es hat mich so angekotzt tatsächlich. Es hat mich so angekotzt. Aber ich fand die Aktion cool. Die Spots waren super. Ambrose hat im Vergleich zu den letzten Monaten wirklich, wirklich gut gewirkt. Styles ist eigentlich unantastbar, was seine Fähigkeiten angeht. Seine Promo-Fähigkeiten finde ich tatsächlich nicht so gut. Mein Match des Tages, gerne wieder 8 von 10.
Okay, Kai, halt gegen oder stimmt zu?
Nee, komm, mach du jetzt mal den Gegenhalter und ich mache hier den ausgeglichenen Ruhepol. Muss auch mal sein.
Also
du bist auch Ambrose-Fan.
erstmal das Positive, ich fand halt auch, die Ambrose sah besser aus. Aber ich finde halt, wenn du halt den Ambrose gegen AJ Styles siehst du einfach diesen Qualitätsunterschied, der dermaßen groß ist, halt zwischen Main-Eventer und meiner Meinung nach auch Upper-Mid-Kader. Und AJ Styles hat super geil gesellt. Er hat halt dafür gesorgt, dass halt Dean Ambrose auch sehr gut aussah. Es gab tolle Bumps von beiden, also Spots auch. Die Spannung war auch da, wenn es halt Richtung Titel ging, was halt nicht oft der Fall ist. Aber ich finde halt immer noch bei dem Match, wie soll ich das halt sagen, ich sehe halt Dean Ambrose nicht als gleichwertig an. Er war bemüht. Er hat auf jeden Fall besser ausgesehen als die letzten Monate, was aber auch nicht schwer ist. Nur halt AJ Styles Moves, die haben einfach so einen derben Impact, wenn ich allein schon denke, den Spot, wo er halt bei ihm locker flockig auf Ringseil springt und dann mit seinem Salto voll auf die Nembos, der auf dem Tisch liegt, springt. Du einfach nur denkst, ach du Scheiße, da ist so viel Power hinter beim Aufprall. Das hat einfach was anderes, es ist einfach perfekter und ich finde halt, ja, ich bin froh, wenn die Fehde vorbei ist, weil ich finde, AJ Styles sollte einen besseren Gegner haben, der gleichwertiger ist. Dean Ambrose hat sich gut verkauft, aber Dean Ambrose sollte jetzt ein bisschen mal aus dem Main Event rausgenommen werden, um dann halt in der Upper Midcard oder in der Midcard mal wieder seinen Charakter zu schärfen, weil ich fand halt die Promo vorher sehr schlecht. Die war lieblos, für mich persönlich. Das sind halt so Kleinigkeiten, die mich halt stören. Das Match selber war gut, war sehr, sehr gut sogar. Ob ich mich in ein paar Monaten noch an das Match erinnere, weiß ich nicht, aber beide haben auf jeden Fall dem Publikum eine Menge für ihr Geld gegeben.
Absolut. Aber hier ganz kurz.
Okay. Jetzt kommt der Kai.
Ganz kurz zum Thema Bumps nehmen. Da gab es eine Szene, die gab es ja vorher schon in einem Match zwischen Kalisto und Baron Corbin, wo Ambrose Styles halt einfach mal um 180 Grad in der Luft gedreht hat, also einen halben Salto hinlegen lassen auf die Stühle. Und das fand ich ziemlich geil. Das sah richtig, richtig übel aus.
Das war mega gut, das stimmt.
Ja,
das also war die richtig Sache gut. Ist aber, hier ist so ein bisschen dieses Samoa Joe Shinsuke Nakamura Gefühle, finde ich. Irgendwie gehören die beiden für mich nicht zusammen. Also AJ Styles mit John Cena, richtig gut, mega gut. AJ Styles mit Roman Reigns, auch viel, viel besser. Aber Styles mit Ambrose, irgendwie, das gibt mir so gar nichts. Ich meine, alle, die den war das der Ambrose-Cast? Ja, doch, ne? Genau, da haben wir das doch gesagt.
Yep.
Ich glaube, so, wo dann David komplett gehatet hat. Nein. Also, ich meine, ich habe ja Ambrose immer verteidigt und gesagt, ey, ich liebe den voll. Aber ich finde den Moment halt wirklich sehr, sehr langweilig. Der lebt einfach davon, dass der mega witzig ist. Also der, so diese, wie gesagt, diese Sachen in Kanada, das war richtig cool, wie wir schon im anderen Podcast erzählt haben, wie er da so Backstage bisschen hier und da irgendeinen Kram gemacht hat. Der ist richtig cool, aber so in den Matches, das gibt mir gar nichts. Also das Match hat komplett von AJ Styles gelebt.
Ja.
Davon, dass AJ Styles sellen kann wie ein König, genauso wie Dolph Ziggler. Die beiden können auch göttliche Matches haben, glaube ich. dass Ambrose, also Ambrose macht halt coole Aktionen, die sind aber nur richtig geil, weil Styles die komplett perfekt zählt. So, sonst wären die halt nicht andersweise so cool. Diesen Suplex, klar, das, ja gut, das war kein Suplex, halt das, was Flo gesagt hat, mit diesem ohne 180 Grad auf die Stühle werfen, klar, das musste Ambrose machen, aber das kannst halt auch nur mit einem AJ Styles machen. Vielleicht noch mit so einem Kalisto oder einem Ziggler, vielleicht, weiß ich nicht, ne?
Aber, aber gut, ich finde halt,
was jetzt das Problem ist, auch so diese Bumps, okay, der springt halt von der Leiter mit dem Elbow-Drop runter. Also, es ist jetzt aber auch nichts irgendwie, was das Rad neu erfindet, ne?
Ich glaube, von der Intensität her wirken die Moves von Dean Ambrose, selbst wenn es Bumps sind, halt nochmal anders im Vergleich zu AJ Styles Moves. Und das ist, glaube ich, auch das Problem an dieser Konstellation. Ich glaube, Dean Ambrose funktioniert mit anderen Wrestlern viel besser als bei AJ Styles. Und bei AJ Styles ist einfach, der ist einfach auf der Leiter von der Karriere her ganz, ganz oben, vom Können her auch. Und der braucht dann halt jemand, der in der Liga ist, weil sonst sieht der andere halt schon, so gut Styles auch verkauft, du siehst einfach den Unterschied der Einschläge, wenn Move sitzt, wenn der Power hinter ist. Auch, sagen wir mal ehrlich, wenn es Dean Ambrose hier gegen jemand gekämpft hätte, der halt nicht so gut zählt, wäre es meiner Meinung nach halt auch nicht so ein spannendes Match gewesen, wobei halt ich das Finish, ja, was heißt Spannung, das Finish war halt wirklich vorhersehbar, finde ich. Ich glaube, da sind wir uns alle drei einig.
Also es ist jetzt aber auch nicht so schlecht.
Scheiße. Nein, es war nicht schlecht, aber es war halt
schwierig. Es macht ja auch das Finish. Ich finde es so schlimm, ey. Ich hätte Ambrose, also ich bin halt einfach ein Fanbros, gebe ich zu, ich hätte Ambrose gerne den Titel gegeben, aber es macht Sinn, ja.
Ich hätte es gerne gesehen, wenn es anders gemacht worden wäre. Also auch so ein Turn, aber zum Beispiel Ambrose geht auf die Leiter hoch, aber bevor er den Titel greift, sagt er seinem Schützling, hey, komm auch hoch zum Feiern, damit wir das zusammen machen. Und was ich, der knockt ihn dann aus oder sowas. Das wäre was anderes, aber diesen Spot, dass halt die Leiter umgeworfen wird, als Turn, den hatten wir halt schon sehr, sehr oft.
Ja gut, aber du musst wissen, dass das Ambrose wusste nicht, also laut Storyline wusste Ambrose nicht, dass Elsner vom Gebäude ist. Der hat ja gesagt, dass er zu Hause sitzt und das Network guckt.
Ja, aber er stand ja dann am Ring in der Zeit, das meinte ich. Das Problem war einfach, so, okay. diesen Spot mit diesen Umwerfen, das hast du halt auch damals, was ich, bei AJ Lee hast du den gehabt. Du hast diesen einen Spot beim Leitermisch halt so oft schon gesehen.
Das ist also der Turnspot schlechthin.
Genau, und er ist halt auch noch, der Nachteil ist, bei AJ Lee zum Beispiel kam der halt ein bisschen unerwartet, weil der halt sehr schnell ausgeführt wurde. Hier war das halt sehr langsam, du siehst ganz langsam diese Leiter dann umfallen. Es war gut gemacht, es war auch stimmig, aber es war halt sehr vorhersehbar. Aber das Match, daran ändert sich ja nichts, das war sehr unterhaltsam, es war gut. Die Frage ist halt, ist es ein Match, was man sich in Erinnerung behalten wird über lange Zeit.
Also ich schon.
Aber guck mal hier die Sache jetzt, zum Beispiel Flo, was du meintest, dass die Schläge von Ambrose richtig krass hier Kazala hatten, richtig krass.
Besser aussehen auf jeden Fall.
Aber die Sache ist, zum Beispiel als Styles den Styles Clash von der Treppe machen wollte, wieder mit Ellsworth. Was war das denn bitte für eine Clothesline von Dean Ambrose?
Ja. Aber Hab ich jetzt nicht im Kopf tatsächlich.
Das war einmal gestreichelt.
Ach so, meinst du von hinten auf den Rücken?
Ja, die auch.
Die ist ja die war mega scheiße.
Und die ganz am Ende, also am Ende vom Match, wo es dann danach diesen Dirty Deeds auf die Stahltreppe gab. Die sah auch richtig scheiße aus.
Also irgendwie. Ja, wobei er insgesamt schon sauberer gewrestelt hat als in den letzten Monaten. Also das muss man auch zugutehalten. Also jetzt nicht, dass man jetzt irgendwie denkt, ah, das Match war schrecklich. Das Match war gut, aber es ist halt, wie du halt sagst, Nakamura gegen Samoa Joe. Irgendwie diese Konstellation, die in Ambrose AJ Styles scheint nicht so richtig zu fruchten, auch beim Publikum. Das Publikum geht ja schon mehr mit, aber wenn du halt vergleichst, klar.
Ambrose wird ja auch ausgebuht, ne?
Ja.
Mittlerweile, ja.
Aber das ist halt, schwierig. Es ist auch kein Big-Time-Feeling. Also ich finde, das ist halt das, was eigentlich ein Titel, das ist ja der Haupttitel der Show, benötigt, dass du halt schon merkst, das ist dieser Haupttitel. Aber wenn ich jetzt einfach zurückdenke von der Card, vom Feeling her, fühlte sich The Miz und Dolph Ziggler mit dem Vorvideo und vom Matchaufbau her und Abfolge von der Theatralik her, fühlte sich das größer an als der Haupt.
Hey, meine ich, tausch einfach die Gürtel aus, weißt du? Dann hat's,
das ja, aber ich meine, da liegt ein bisschen das Problem in dieser Konstellation. Es war ein gutes Match. Was meint ihr denn jetzt? Weiß die Fehde, ist die jetzt endlich beendet oder?
Ich finde, die Fehde wirkt generell so ein bisschen lächerlich mit diesem ganzen Ellsworth-Scheiß.
Magst ihn ja grundsätzlich nicht. Ja.
Also. Nein, aber es war halt lustig am Anfang. Aber so, guck mal, das ist halt die Fehde um den Haupttitel, ne? So, was eigentlich so das Krasseste ist. und dann gehört er da einfach nicht rein, meiner Meinung nach.
Ich hab ja gestern noch in Vorbereitung Ready to Rumble gesehen, was man eigentlich nicht tun sollte. Und das Ganze, wenn jetzt Ellsworth wirklich den Titel gewinnen sollte, weiß warum oder warum auch immer was da passieren sollte, wirkt das Ganze ein bisschen so wie am Ende von WCW mit David Arquette, der halt einfach den Titel gewinnt. Das ist so voll lächerlich.
Ja, wobei jetzt ganz lustig sein wird, er war ja beliebt bei den Fans, er hat ja super T-Shirts-Verkaufszahlen gehabt, da war er aber Face. Jetzt hast du halt die Situation, dass er Heel ist. Und ja, da wird es halt interessant zu sehen sein, ob das Publikum auf ihn als Heel auch reagiert oder ob er in dem Moment, wenn er Heel-Charakter ist, gar nicht mehr ernst genommen wird, sondern ignoriert wird. Das finde ich halt sehr interessant, was jetzt halt die nächste Zeit sein wird.
Wobei ich dir da eigentlich tatsächlich fast schon widersprechen möchte. Hast du Talking Smack gesehen?
Ja.
Da war Ellsworth dabei und er meinte halt, er war zwar ein bisschen arrogant, aber so ganz als Heel hat er nicht agiert. Er so, ja, der Dean, der versteht das schon, wir sind ja schon alte Kumpel.
Ja, aber das ist ja Gimmick, aber es ist komplett Heel-geturnt. Also mehr Heel-Turn kannst du nicht als den Face von der Leiter zu schubsen, nehmen, wenn er einen Titel holen kann. Also
ein Piledriver von oben.
Das wird auf jeden Fall schwierig. Ja, wie denkt ihr denn, wie das jetzt weitergeht?
Sowohl wie gesagt,
Styles als auch Dean Ambrose.
Wie gesagt, AJ Styles wird gegen ihn am Dienstag den Titelkampf haben, der macht 3 Minuten, dann liegt er kaputt am Boden, also Ellsworth liegt dann kaputt am Boden, dann kommt Ambrose rein, verpasst ihm noch, will ihn so aufhelfen mit der Hand und dann hilft er ihm hoch, macht einen Dirty Deeds und verpisst sich so im Endeffekt.
Und wer war der Gegner von AJ Styles?
Wie gesagt,
John Cena.
Wobei Undertaker würde ich tatsächlich sagen. Der Undertaker.
Jetzt schon?
Wann ist WrestleMania?
Die sollen auch beim Rumble gegeneinander kämpfen, soweit ich weiß.
Wann ist ein WrestleMania? Im April am 1.? Nee, halt nicht am 1. April,
am 1. April. WrestleMania ist immer im April herum.
Ja, also am 1. April.
Weil Rumble ist immer Ende Januar oder so, ne?
Genau, also ich denke, dass da jetzt die Fehde mit dem Undertaker einfach aufgebaut wird bis Royal Rumble. Dann gibt es das erste Match, dass halt irgendwie der Undertaker gewinnt. Und dann schaltet sich Cena ein und dann...
2. April.
Ja, genau, und dann holt sich Cena Undertaker Careers Match an WrestleMania und dann passt es und dann fädet Cena gegen Styles.
Und was meinst du, Kai? Wo geht's für beide hin? Für Dean Ambrose und AJ Styles jetzt?
Also Ambrose wird dann irgendwann übrigens Intercontinental Champion wieder.
So. Ach du meine Güte.
Ja, also Ambrose kriegt erstmal dann, glaube ich, so eine unnötige Affenfehde mit James Ellsworth, könnte ich mir vorstellen. Nachdem Ellsworth hoffentlich nicht Champion wird. Und dann denke ich jetzt mal auch wirklich, dass es in Richtung Undertaker geht. Also Undertaker oder Cena. Ich weiß noch nicht, was genau. Aber ich bin mir sicher, dass beides besser wird, als das, was wir jetzt haben.
Es wird auf jeden Fall sich größer anfühlen.
Für dich, David, war doch Styles gegen Cena doch das eine mitunter das Match des Jahres, oder?
Das auf jeden Fall, nur halt, also ich kann mir auch, ich habe auch nichts gegen, wenn halt John Cena nochmal gegen AJ Styles fädet. Ich muss es nicht unbedingt haben. Was ich halt nicht gern sehen würde, was halt passieren wird, ich gehe auch davon aus, ich möchte halt nicht AJ Styles gegen Undertaker bei Royal Rumble sehen. Mein Wunsch persönlicher wäre, Promo, Fehde aufbauen, okay, aber noch kein Match. Und es gibt nur ein einziges Match und das zwischen AJ Styles, Undertaker bei WrestleMania. Das wäre mir persönlich lieber als John Cena, aber es wird nicht passieren.
Ja, aber Cena ist halt der größte Name im Business. Und mit welchem Namen willst du den Taker verabschieden als mit Cena? Jetzt mal nur mal prophylaktisch gesprochen. Ja,
aber ich würde jetzt mittlerweile von... Moment, AJ Styles ist der erfolgreichste Wrestler der Welt, von Titeln her. Ist lange dabei.
Ja, aber nicht im WWE-Universum.
Moment, aber im WWE-Universum, ich hasse diesen Begriff, sagen wir bei den WWE-Fans, hat AJ Styles mittlerweile, von meinem persönlichen Eindruck her, das größte Standing aller Wrestler.
Nee, der zieht nicht ansatzweise
Cena, so viel. Cena ist noch größer, Cena ist noch wesentlich größer, umfassend größer.
Hast du bei der Fehde gegeneinander aber nicht unbedingt gemerkt.
Ja, es geht ja nicht um die Fehde, es geht ja alles, das bezieht ja Social Media ein.
Das natürlich, mir geht es nur von Crowd-Reaction. Also ich finde halt schon, AJ Styles wäre auch jemand, weshalb ich es mir halt wünschen würde, es wird halt wie gesagt nicht passieren, aber ich wurde ja gefragt, der den Taker, egal in welchem Zustand, zu einem richtig guten Match ziehen würde. Und ich glaube,
ja, wie gesagt,
John Cena könnte das, ja, aber das wäre für mich halt WrestleMania, weil John Cena ist ein sehr, sehr starker Wrestler. Ich absolut unterschätzt, meiner Meinung nach, weil er zwar im Ring nicht die beste, die hellste Birne, keine Ahnung, Baumarkt, aber was er halt aufbauen kann, ist Spannung. Gegen Undertaker würde er das auch hinkriegen, aber er könnte nicht kaschieren, wenn der Undertaker angeschlagen ist oder halt langsam. Das konnte Cena noch nie. Da sehe ich halt mein persönliches Problem. Aber ich denke jetzt auch, es wird AJ Styles gegen Undertaker kommen, weil Rumble verliert Styles dann den Titel am Undertaker und oder an John Cena greift ein oder sonst irgendwas. Irgendwas wird passieren, aber das Match wird kommen. Und Dean Ambrose kann ich mir auch vorstellen als Gegner von The Miz. Ich fände es aber schade, weil es nicht passen würde, meiner Meinung nach. Von der Chemie her.
Müsst mal einfach mal schauen, was die Zukunft bringt. Oder er wird zu Ding gedraftet, er wird zu Raw gedraftet und es kommt früher oder später zum Shield Reunion.
Worauf ich mega Bock habe. Gibt es doch eine Draft-Show, wird es ja eh wieder geben.
Nach WrestleMania wahrscheinlich.
Nach WrestleMania, alles klar.
Und da jetzt. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass Ambrose rübergeht.
Aber abschließend, wie fandet ihr denn jetzt den Pay-Per-View? Also
Moment. Eine Sache vergessen.
Jetzt kommt aber bitte was Lustiges.
Nein, dieser unglaubliche, motherfucking krasse 450 Splash von AJ Styles.
Den habe ich doch vorhin erwähnt.
Hast du? Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja. Aber dann
bin ich ja nicht komplett abgegangen.
Ich habe ihn leider Salto genannt, weil mir nicht
direkt. Oh ja, anfiel. Salto, hör mal, wer hier auch redet.
Ja, egal, auf jeden Fall. Der Move, das war ja mein Paradebeispiel dafür, dass ein Move einfach richtig Impact hat. Bei dem hast du echt gedacht, der ist da mit gefühlt 400 km/h auf den gekracht. Und holy shit, also das sah halt einfach nur gut aus. Und er saß vor allen Dingen perfekt. Er hat
aber wie gefährlich ist das denn? Da kann doch alles schief gehen. Und er macht's einfach perfekt. AJ Styles ist so ein Gott, ne? Und guck mal, wie alt ist dieser Mann? Ich glaube, der ist 39 oder sowas.
38.
Ja, 39 Jahre alt.
39.
Nein, der ist so alt wie Cena tatsächlich.
Also, guck mal, der ist so krass, ne? Also meine Fresse. Ich hab richtig Bock auf AJ Styles, wirklich. der kann auch noch... Ohne Spaß, der kann von mir aus noch ein Jahr Champion sein. Hauptsache, der bricht nicht den Rekord von Punk.
Der dürfte nachts bei dir am Fenster klopfen.
Naja, ich bin halt immer mega müde so.
Ist egal, wir haben heute auf jeden Fall viele Einblicke gehabt. Ich sag ja nur die Hose bei AJ Styles. Wer es noch nicht gesehen hat, bitte drauf achten, das macht euch dann nicht kaputt.
Wo du sagst, die Hose. Nach diesem 450 Splash, ne, lag der da so breitbeinig.
Als
hätte er sich in die Hose gepisst.
Ja, das habe ich auch gedacht. Das war wahrscheinlich Schweißränder oder so, aber ich habe auch gerade gedacht, hat er laufen lassen.
Ja.
Aber generell.
Auf diesen Abschluss schließen wir.
Ich wollte gerade auch sagen, wir schließen mit diesem Kopfkino ab, mit der offenen Hose von AJ Styles, wo es aussieht, als hätte er sich in die Hose gemacht. Abschließen müssen wir aber eigentlich sagen, wie war der Pay-Per-View? Also, wie würdet ihr den bewerten? Ob Schulnote, ist egal. Olaf mag das nicht, ich mag es eigentlich schon.
Ich auch.
Ja, dann machen wir noch Schulnote. Schulnote und Begründung, ob man sich den, wenn man den noch nicht gesehen hat, ansehen sollte oder nicht. Als erstes, Kai.
Okay, Schulnote. Ich schwank gerade zwischen 2 Minus und 3 Plus.
Muss ich entscheiden. Die Versetzung ist
oft gefährdet. Na, dann 2 Minus. Und zwar wegen Dolph Ziggler und The Miz, weil das ziemlich cool war. Und wegen AJ Styles. Also das Finish kann man halten wie ein Dachdecker. Aber ja, nee, komm. Du hast auch noch einen Titelwechsel drin gehabt mit den Tech-Team-Titeln. Und also es war schon
rund. Nein, 2
Titel. Weiß nicht, geil.
Oder
nicht? Ja, aber hier mit Alexa Bliss, ja. Hat mich jetzt nicht so gejuckt, aber war auch ein gutes Match. Habe ich sogar gute Sachen drüber gesagt. Von daher 2 Minus, muss man sich aber nicht angucken. Reicht, wenn man sich Dolph Ziggler und The Miz anguckt.
Okay, Flo?
3 Plus, wegen Styles Ambrose, Miz, Dolph Ziggler und wegen dem Tag-Team-Match, das ich tatsächlich sehr kurzweilig und unterhaltsam finde und weil ich einfach Becky Lynchs Dialekt liebe.
Ihr verbindet das immer mit dem Wrestler. Okay, ich würde eine glatte 3 geben. Weil The Miz, Dolph Ziggler sehr gut war. Das ist auch ein Match, was man eigentlich gesehen haben sollte. Main Event war auch gut, aber das ist halt kein Match, was man gesehen haben muss in meinen Augen. Generell war der Pay-Per-View ordentlich, aber schnell vergessen. Ich glaube, das ist das, worunter ich das halt fassen würde. Ja. Hat einer noch was dagegen zu sagen? Nein?
Nö. Olaf, wir möchten an dieser Stelle bitte Olaf grüßen.
Hoffentlich kommt er bald wieder, damit ich das hier nicht mehr machen muss.
Wir machen das schon.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen wenn ihr Fragen habt, bitte E-Mail an fragen@headlock.de oder auf unserer Facebook-Seite, auf Twitter. Wir beantworten die alle. Wir haben das heute nicht gemacht, weil Olaf uns natürlich nicht die Zuschriften gegeben hat, der Honk.
Ich hätte gucken können, verdammt.
Ansonsten auf jeden Fall schreiben. Ihr könnt auch gerne schreiben, wie fandet ihr den Pay-Per-View? Gut, schlecht oder seid ihr ganz anderer Meinung als wir? Gerade andere Meinung als Kai oder so. Der freut sich dann.
Also, @KaiDWV, Twitter, ich bin bereit.
So, Ruhe jetzt. Wir sagen mal vielen Dank. Ich bedanke mich bei Kai, Flo, hat echt Spaß gemacht.
Wie immer, eine Freude.
Und da sag ich mal, gutes Nächtle, viel Spaß, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Grüße gehen raus an Bob Backlund.
Ciao, ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.